Letztes Jahr im Dezember, da gab es eine Meldung, die konnte man durchaus überraschend finden. Die Wirtschaftswoche, sehr, sehr renommiertes, großes Blatt, wird einen Wechsel in der Chefredaktion vornehmen. Das alles nicht etwa, weil man mit den bisherigen Leistungen des Chefredakteurs nicht zufrieden war, ganz im Gegenteil, sondern weil der Chefredakteur von sich aus sagt, ich brauche jetzt mal einen kleinen Break, ich mache ein bisschen Pause. Dabei ist der Mann, wie er im Laufe des heutigen Gesprächs nochmal festhalten wird, nicht 86, sondern gerade mal erst 56 und somit im besten Chefredakteursalter. Na und dann haben wir uns gedacht, wenn sich einer dieser Kategorie in einen, naja, Ruhestand wollen wir es nicht nennen, aber in eine kleine Pause verabschiedet, dann wäre es doch prima, wenn wir noch einmal kurz vorher mit ihm reden könnten. Und aus der Serie Sie wünschen, wir spielen, bitte sehr, hier ist er heute, Beat Balzli, der noch Chefredakteur, bald Ex-Chefredakteur der Wirtschaftswoche in seinem, nennen wir es mal so, Abschiedsinterview, bevor er dann wieder irgendwo auftauchen wird. Und weil wir jemanden wie Beat Balzli gerne etwas mehr Zeit einräumen, wenn er denn schon so nett ist und zu uns kommt, dachten wir uns, gibt's mal wieder, treue Hörer von Satzzeichen wissen das, ein XXL-Format, nämlich eine Doppelfolge diesen Freitag und nächsten Freitag zu Gast bei uns, Beat Balzli. Und ich kann Ihnen versprechen, wir reden sehr viel über die Gegenwart des Journalismus, über dessen Zukunft natürlich. Und trotz alledem ist es ein sehr, sehr kurzweiliges Gespräch geworden, in dem auch mal gelacht werden darf. So, genug gespoilert. Ich hoffe, Sie haben jetzt richtig Lust auf diese beiden neuen Folgen von Satzzeichen, zu denen ich sehr herzlich begrüße. Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung, bekommen Sie überall da, wo es gute Podcasts gibt und natürlich auf der Webseite der Stiftung hss.de. So, genug geredet, rein ins Gespräch mit Beat Balzli. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche, wie immer, eine erkenntnisreiche Zeit. Herr Balzli, ich fühle mich geschmeichelt und geehrt. Es ist Ihr letzter Podcast als Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Relativ überraschend haben Sie im Dezember Ihren Rückzug bekannt gegeben. Begründung, Sie wollten ein bisschen mehr Zeit fürs Private haben. Ich erinnere mich, dass ich ein Interview mit Ihnen gelesen habe vor 10 Jahren mit dem Kollegen Ronny Grob. Und der hat Sie damals unter anderem gefragt, wenn Sie dann nach Ihrer Zeit bei Axel Springer, da gingen Sie also ganz frisch zur Welt am Sonntag, wieder zurück in die Schweiz gehen, was haben Sie dann vor? Und Sie haben sinngemäß gesagt, ach, naja, wenn sich ein nettes Objekt anbietet, dann kann ich mir auch vorstellen, Verleger zu werden. Ist die Aussage immer noch gültig oder sagen Sie keine Aussagen mehr über meine private Zukunft?
Also meine Vorstellen kann ich mir alles, weil ich bin ja 56 und nicht 86. Also da steht mir die Welt noch offen und es gibt viele, viele interessante Projekte und ich kenne viele spannende Leute, mit denen ich jetzt rede. Aber was da genau daraus wird und wohin es mich dann verschlägt, da kann ich echt noch nichts dazu sagen.
Der Journalismus hat sich ja in den letzten 20, 30 Jahren massiv verändert. Ich glaube, wir haben es beide mitbekommen. Wir sind ein ähnlicher Jahrgang. Ist es eine Veränderung, von der Sie sagen, wow, das sind spannende Optionen, die sich da auftun? Oder sind irgendwann mal, nee, das ist jetzt aber alles nichts mehr für mich, dieses ganze Instagram, Snapchat, TikTok-Zeug?
Nein, so bin ich überhaupt nicht. Ich finde das sensationell, diese Transformation. Mhm. Man muss ja sehen, ich bin mit Print aufgewachsen und heute ist Print noch ein Kanal in meinem beruflichen Alltag, aber es dreht sich natürlich alles um Digital First. Und der ganze digitale Bereich hat aber unheimliche Vorteile. Sie können heute viel mehr Formate schnell ausprobieren, gucken, läuft das, Sie kriegen sofort ein Feedback. Sie müssen sich vorstellen, vor 30 Jahren, wenn Sie eine Gefühl gehabt haben, sie hätten eine tolle Geschichte gehabt und dann haben sie dann im Büro gesagt, boah, die ist super angekommen, die Geschichte, total cooles Feedback und in Wahrheit fand sie ihre Mutter toll, ein Freund und vielleicht noch deren Kumpel. Also der Punkt ist, es war sehr eine anekdotische Evidenz, auf der sie früher Journalismus gemacht haben, sehr aus dem Bauch raus. Das ist teilweise auch heute noch wichtig, weil die Maschine ihnen natürlich keine Idee gibt. Die Maschine sagt ihnen nur, nur, hat die Idee funktioniert. Aber das ist weg. Also man weiß heute, was funktioniert. Man weiß es schneller, was funktioniert. Man kann früher eingreifen und man kann viel mehr ausprobieren. Früher haben sie sich ein Jahr lang überlegt, das neue Layout, wie machen wir das und was für Formate führen wir dann ein. Und dann lief es dann zwei Jahre und dann kriegt man eben so das Bauchgefühl, das funktioniert vielleicht doch nicht so, müssen wir nochmal umbauen. Ja, heute lassen sie vielleicht ein Format vier Wochen mal online laufen oder zwei Monate höchstens und dann, wenn es nicht läuft, geht es wieder raus. Also es ist schneller, aber es ist auch sehr inspirierend. Sie können total kreativ sein, kriegen sofort ein Feedback und dann entwickeln sie etwas weiter und das finde ich total spannend.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum insbesondere, also zumindest nach meinem Eindruck, Verlage und da wiederum insbesondere Männer in unserem Alter so viel Angst oder sagen wir mal dieser digitalen Transformation mit so viel Skepsis gegenüberstehen?
Ja, also ich kann mir das gut vorstellen. Sie müssen eben sehen, Digitalisierung, und das hat nicht nur, ist nicht nur ein Punkt in den Medien, das ist auch ein Punkt im deutschen Gesundheitswesen oder sonst wo. Digitalisierung bedeutet ja auch immer Transparenz. Also Sie sehen ja plötzlich ganz ungeschminkt, was los ist. Also ich kann mich erinnern an eine Untersuchung in einem anderen Verlag, wo ich gearbeitet habe. Da hat man mal wirklich dann so knallhart sich angeschaut, welche Ressorts, welche Artikel werden laufen etc. etc. Und dann haben sie dann plötzlich herausgefunden, dass das Kulturressort teilweise bei Texten 7 Klicks hatte. Also meine 7 Klicks, ja, das ist dann wirklich hart, richtig hart. Und da wurde halt die ungeschminkte Wahrheit auf den Tisch gelegt, hey, ihr werdet nicht gelesen. Und das kann natürlich hart sein, aber es kann auch total motivierend sein. Also ich merke das, habe das in der Wirtschaftswoche gemerkt, die Leute merken dann, hey, ich muss da, wenn ich den Dreh raus habe, werde ich auch belohnt. Also und sind dann total begeistert, wenn das gut läuft und so. Es kann sehr motivierend sein, aber es ist natürlich nur für die Leute motivierend, die flexibel sind, die das annehmen und die sich bis zu einem gewissen Grad auch anpassen und dann auch selbstkritisch zugeben müssen, okay, die Geschichte, wie ich sie jetzt geschrieben habe oder so, funktioniert offenbar nicht. Ich muss das anders machen, weil der Leser entscheidet am Schluss.
Jetzt muss man fast zwangsläufig den Chefredakteur der Wirtschaftswoche und damit einen ausgewiesenen Experten zum Thema Ökonomie die Frage stellen. Das ist alles ganz wunderbar, dass man jetzt so viele Möglichkeiten hat, aber am Ende des Tages taucht immer wieder die Frage auf, wie finanzieren wir denn digitalen Journalismus? Weil so viel ist ja sicher das gute alte Abo-Modell der guten alten Regionalzeitung, die irgendwelche Margen von 30% hatte und sich eigentlich nicht sonderlich anstrengen musste, um überhaupt Geld zu verdienen, das ist ja nur endgültig vorbei. Bleibt die Frage, wie finanzieren wir uns künftig?
Ja, also wenn Sie mir die Frage vor 3 Jahren gestellt hätten oder 4, dann hätte ich geantwortet, ja, es ist tatsächlich noch nicht so ganz klar. Aber inzwischen sind die Nutzer ja einen Schritt weiter. Also sie haben ja also zumindest die Nutzer, die ich mal so als Info-Elite, ich weiß, Elite in Deutschland, schwieriges Wort, aber als Info-Elite bezeichnen würde, also die wirklich sich informieren will, hat inzwischen natürlich schon gelernt, dass man zahlt für Journalismus, für Qualitätsjournalismus muss man zahlen. Und das wird auch immer mehr gemacht. Also es ist schon so, dass viele Verlagshäuser jetzt diese Transformation definitiv schaffen, also dass die Digitalabos steigen, gesunde Wachstumsraten haben und da kommt auch Geld rein. Klar, frühere Modelle haben teilweise noch höhere Margen gehabt, beim Digitalen teilweise ein bisschen tiefer, auf der anderen Seite haben sie auch viele Kosten nicht mehr. Aber ich habe jetzt nicht so Sorge. Klar, es wird ein Shakeout geben, wie immer, wenn es Transformation, wenn Disruption passiert in einer Branche, es werden nicht alle überleben. Aber ich habe keine Sorgen, dass guter Journalismus nicht finanzierbar ist. Weil eins müssen Sie ganz klar sehen, ich bin fast 30 Jahre in der Branche, habe gestartet, da kannte niemand Internet. Eins bleibt, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Und die verkauft. Also, und Sie sehen das sofort, und das ist ja das Tolle am Digitalen. Also wenn Sie einen Treffer haben und Sie haben eine richtig coole Geschichte, die ist exklusiv, die ist spannend, die hat das richtige Timing, die Leser merken es sofort und da sehen Sie gleich, wie die, wie die Abo-Käufe hochgehen. Also ich mache mir da keine Sorgen.
Wie sind Sie persönlich denn rangegangen? Also ich meine, Sie haben ja jetzt gerade geschildert, Sie sind seit 30 Jahren dabei, Internet kannte niemand. Wir kommen beide aus einer Generation, in der man, wenn man nicht beim Radio oder beim Fernsehen war, automatisch beim guten alten Print gelandet ist, seine Texte geschrieben hat, eine Zeitung oder ein Heft gemacht hat und sich ansonsten A, mit audiovisuellen Medien eigentlich überhaupt nicht beschäftigt hat und B, letztendlich gesagt hat, ich bin der Texter, der Rest interessiert mich nicht. Haben Sie es freudig umarmt, gesagt, toll, das will ich mal ausprobieren, weil ich meine, als Podcaster sind Sie ja wahrscheinlich nicht auf die Welt gekommen. Ich übrigens auch nicht.
Ja, nein, das bin ich nicht, aber das hat mich total gereizt. Ich war schon immer super neugierig und ich habe auch schon vor Jahren, da habe ich mir auch schon mal gedacht, hey, ich muss mal gucken, ob Fernsehen was für mich ist. Da war ich 2 Monate beim ZDF und so, da super spannend, aber nach 2 Monaten war mir klar, nein, Fernsehen ist nichts für dich. Und was das Digitale anbetrifft, da ist man natürlich sukzessive reingewachsen. Also muss man natürlich ganz klar sehen, bei mir war das schrittweise, oder? Als Reporter beim Spiegel haben sie sich um ihre Geschichte gekümmert. Der erzählt, aber dann war ich Chefredakteur bei der Handelszeitung in Zürich und da war natürlich schon, da hatte ich ja schon die Zweiteilung online, Print und da ging es schon darum, eine neue Webseite aufzusetzen und da reinzuwachsen in die Thematik. Und so wuchs man immer mehr rein und als ich dann bei der Weltgruppe in Berlin war, da muss man natürlich ganz klar sagen, die Weltgruppe war ganz weit vorne. Mhm. Ist sie heute noch, aber war damals natürlich im Deutschlandvergleich, im digitalen Journalismus sehr weit vorne, war auch technisch sehr weit vorne. Und als Mitglied der Chefredaktion war ich natürlich dann automatisch Teil dieser Entwicklung. Ich habe mich zwar hauptverantwortlich um die Welt am Sonntag gekümmert, aber logischerweise war das eine integrierte Redaktion, oder? Es war wirklich alles integriert. Es gab nicht mehr so Silos oder so. Das war sehr, sehr integriert und dadurch wächst man immer mehr rein. Und dann habe ich die Wirtschaft auch übernommen und da ging es natürlich dann auch darum, die digitale Transformation nach vorne zu bringen. Also insofern, man wächst so rein, aber die Angst ist der völlig falsche Ratgeber. Gut, es wäre mir auch fern gewesen. Ist neugierig, oder? Was Neues. Ich meine, mein Hobby ist Fotografieren. Früher habe ich analog fotografiert und als ich die erste Digitalkamera in der Hand gehabt habe, dachte ich mir, boah, das ist ja so cool, was ich damit machen kann. Das ist ja der Wahnsinn. Und dann bin ich da sofort umgestiegen und habe gesagt, man muss das annehmen, weil das macht Spaß.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Sie waren bei der Spiegelgruppe, Sie waren auch in der Chefredaktion der Welt am Sonntag, also bei Springer. Da liegen ja jetzt kulturell, politisch und in vielen anderen Bereichen ganze Welten dazwischen. Sind Sie damit immer klargekommen? War das für Sie etwas, sagen, mir ist es erstmal wurscht, dass Springer, sagen wir mal, eine eher konservative Ausrichtung und der Spiegel vielleicht nicht ganz so konservativere Ausrichtung hat? Sind Sie damit klargekommen?
Ja, da bin ich sehr gut damit klargekommen, weil das sind extreme Klischees. Mhm. Also wirklich extreme Klischees. Und ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich kann nur sagen, also meine Arbeit bei Springer hat sich nicht groß unterschieden zu der beim Spiegel. Wir konnten die Geschichten machen, die wir wollten. Es gab überhaupt gar keinerlei Ausrichtungsvorschriften oder was sich die Leute alles so vorstellen. Und super Journalisten bei der Weltgruppe, teilweise also locker so, auch wie die beim Spiegel. Also der Unterschied ist wirklich nicht so, wie man das von außen betrachtet. Und man darf nie ganz vergessen, das Bild von Springer wird extrem vom Bild geprägt. Oder? Das ist vom Bild geprägt. Und der Spiegel und Bild verbindet Hassliebe, wäre, glaube ich, falsch. Es ist teilweise schon eine richtige Abneigung. Aber diese Polarisation, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich habe bei der Welt am Sonntag gearbeitet. Wir haben da einen guten Mittekurs-Journalismus gemacht. Und ich musste mich da nicht verbiegen, überhaupt nicht. Weil, wie gesagt, diese Gräben gar nicht so groß sind, wie das Klischee das sagt.
Bleiben wir trotzdem nochmal beim Thema Gräben. Also ich habe auch den Eindruck, in der Öffentlichkeit werden diese Gräben größer. Ich will jetzt nicht das Klischee bemühen von der geteilten Gesellschaft. Ganz so schlimm ist es wahrscheinlich nicht. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen bei Autoren, müssen nicht unbedingt Journalisten sein, sondern bei Autoren, die vorher vielleicht, sagen wir, für den Spiegel geschrieben haben oder ein vergleichbares Medium und dann heute zur Welt am Sonntag gehen. Und dann liest du so in den entsprechenden Kreisen, der ist jetzt wahlweise nach rechts abgedriftet oder der ist jetzt bei der Welt am Sonntag gelandet, Endstation einer Karriere. Also wird natürlich eher so im, sagen wir, linksliberalen Milieu behauptet. Aber woher kommt das, dass auch Journalisten gar nicht mehr nach dem beurteilt werden, was sie schreiben, sondern es geht irgendwie sehr stark auch darum, für wen sie schreiben. Also ich nenne einen Namen sehr gerne, das ist der Kollege Harald Martenstein, dem erstmal per se, egal was er schreibt, jetzt zum Vorwurf gemacht wird, dass seine Kolumnen jetzt auch in der Welt am Sonntag zu lesen.
Gut, also Harald Martensteins Texte kann ich nicht beurteilen, aber einerseits muss man natürlich sagen, solche Einteilungen sind ja typisch menschlich, oder? Das ist Komplexitätsreduktion, da muss ich mich nicht mehr weiter damit beschäftigen. Aha, der ist der, okay, dann hat er jetzt dieses Etikett auf der Brust. Und das war ja schon früher so, dass man gewisse Journalisten nach gewissen Strömungen beurteilt hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich so neu ist. Es wird heute einfach heftiger. Du hast natürlich viel mehr Beschleunigung durch die ganzen Social Medias natürlich. Dadurch wird natürlich die Polarisierung auch vorangetrieben, weil auf Social läuft natürlich eine Mitte-Meinung nicht. Oder? Also das ist relativ simpel. Also eine Mitte-Meinung läuft nicht. Eine Extrem-Meinung geht meistens steil. Und dadurch wird das natürlich ein bisschen beschleunigt, diese Art von Einteilungen, wo die Grautöne immer mehr verloren gehen. Oder? Das ist sicher ein Thema heute, dass die Grautöne und die Differenzierung wird ein bisschen systemimmanent unterdrückt, also nicht unterdrückt im Sinne von einer Verschwörungstheorie, sondern rein, wie halt das Business heute funktioniert, das Medienbusiness. Alle haben dieselben Tracking-Tools und da siehst du natürlich schon, ist der Titel steil, ist die These steil, dann zeigt das Tool viel Zugriff auf, ist es sehr differenziert etc., dann eher weniger. Also da besteht natürlich eine Versuchung, vielleicht eine Umdrehung mehr zu geben, als es nötig wäre, weil du dann noch mehr Bestätigung kriegst aus dem Netz. Und das würde ich dem so ein bisschen zuschreiben. Also das ist schon so.
Tja, und das war dann auch schon der erste Teil dieser Doppelfolge von Satzzeichen mit Beat Balzli. Mein bisheriges Lieblingswort Komplexitätsreduktion, das habe ich mir ganz tief in den Hinterkopf gelegt, wenn es mal wieder Debatten darüber gibt, welche Haltungen, Positionen und Meinungen Journalisten denn so haben dürften und sollten, beziehungsweise ob und in welche Ecke man sie dann stellen kann. Apropos Haltungen, Meinungen und Positionen, genau damit geht's dann in der kommenden Woche auch weiter.
Das ist so eine Diskussion, die mich teilweise ein bisschen befremdet. Also erstens, ein Journalist, der keine, also Meinung, Haltung, da können wir lange darüber diskutieren, was bedeutet, aber erstens, dass du eine Meinung hast zu gewissen aktuellen Trends und Ereignissen, ist, glaube ich, notwendig, weil ein Journalist, der keine Meinung hat, das ist ein bisschen schwierig.
Also, nächsten Freitag wieder einschalten, der Abschiedspodcast sozusagen von Beat Balzli, Teil 2. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.